Schön, dass so viele da sind. Ich begrüße auch alle im Livestream und ich lege einfach gleich los. Ich bin der Volker, arbeite immer an GeoCouch, wie bereits erwähnt. Es ist alles Open Source, das vergesse ich immer zu erwähnen, weil es irgendwie so selbstverständlich ist. Und ja, ich arbeite eben für Couchbase. Und noch kurz mal für die, die nicht wissen, was Couchbase ist. Es ist eben eine Datenbank und es ist eine sogenannte dokumentenorientierte Datenbank. Und ein Dokument ist im Prinzip ein JSON. So, also man speichert im Prinzip JSON-Strukturen in der Datenbank ab und ist sozusagen die kleinste Einheit. Also wenn man es vergleichen würde mit einer normalen Datenbank, wäre das quasi eine Zeile, ist hier ein JSON-Dokument. Und Couchbase ist eben ein verteiltes System. Also ich kann es auch dann über, was weiß ich, 20 Server verteilen und ist eben komplett Open Source. Und es ist ganz wichtig eben, dass es ist nicht dasselbe wie Apache Couch.db. Aber das im Detail zu klären, können wir dann anschließend irgendwie machen, weil das ist ein längerer Exkurs. Aber ich will nicht viel reden, sondern eben zeigen, was es geht, weil dann soll das Ganze irgendwie, finde ich es dann beeindruckender. Und ja, so, also zunächst, hier sehen wir jetzt vier Fenster und ich habe eben halt farblich so angepasst, dass man sieht, was passiert. Also im Moment passiert quasi nichts, alles ist aus, deswegen rot dargestellt und ich starte jetzt mal einen Server, weil ich will eben das verteilte System ja zeigen. Und das Schöne ist, ich kann eben so tun, als wäre auf meinem Computer quasi, sind es wie jetzt vier Server sozusagen. Und starte jetzt einfach mal einen und ja, gehe dann eben auf die Admin-Oberfläche von Couchbase und das ist wirklich jetzt also frisch installiert quasi und sonst noch gar nichts gemacht. Und das Schöne ist eben, hat eine schöne Web-Oberfläche. Also ich starte es einfach mal hoch, habe ich jetzt eben gerade gemacht. Und jetzt sieht das Ganze, Moment, muss ich neu laden, so aus. Mach es vielleicht noch ein bisschen größer. Und führe dann durch Setup. Und das Schöne am Setup ist, das ist eigentlich, wie man es halt gewohnt ist. Man klickt einfach nur weiter, weiter, weiter. Es sind auch nur fünf Schritte. Ein Punkt, aber den nehme ich später noch. Ich mache jetzt hier einen Haken hin. Ich erkläre später, warum. Das ist das Einzige, was ich brauche. Mach dann weiter. Und natürlich, da muss ich was eingeben, weil ich brauche ein Passwort. Aber ansonsten war das jetzt so. Genau. Und schon läuft Couchbase. Und ich kann Daten einfügen und so weiter. Natürlich brauche ich jetzt Daten dafür und ich habe mir eben überlegt, wir sind ja hier in Münster und es gibt hier ja eine große Vielfalt von Open Data, also es gibt drei Datensätze. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch deine davon und ich habe mich für die Spielplätze entschieden. Und die gab es eben dank Code von Münster eben auch als GeoJSON-Datei. Und also da habe ich nur ein kleines Python-Script geschrieben, um zu laden, aber das mache ich jetzt einfach hier kurz von der Kommandozeile. Die Details sind im Prinzip egal. Ich lade nur das einfach in Couchbase rein. So, ist es drin. Und um das zu sehen, gehe ich hier auf Data Buckets und hier sieht man jetzt eben, habe ich jetzt 332 Dokumente drin. Und ja, ich kann die jetzt eben auch anklicken und sehen, wie die so aussehen. Und ja, ist einfach halt GeoJSON. Sind die Spielplätze hier vor Ort eben. So, jetzt will ich natürlich nicht nur irgendwie die Spielplätze speichern und direkt wieder bekommen, sondern ich will auch sowas machen, wie mit viel mit dem was anfangen. Das geht hier um einen Geo-Index und irgendwie ja verarbeiten. Und in normal würde man jetzt irgendwie ein SQL-Statement oder so erwarten und es ist eben bei Couchbase ganz anders, sondern ich schreibe eine JavaScript-Funktion. Und zwar nennt sich das Ganze Views und ich erstelle da mal einen. Das Interface ist leider noch nicht ganz auf die Geo-Sache eingestellt, weil es jetzt in der kommenden Version kommt. Aber ich muss es da leider etwas, also das ist etwas umständlicher, als es sein soll. Ich muss erst einen anderen View machen und kann dann eben ein Spatial View, darum geht es heute, hinzufügen. So, und das ist jetzt eben, eigentlich soll das einfach nur ein Schritt sein. So, wenn ich jetzt anklicke, sehe ich jetzt hier wieder eben im Interface, sehe ich eben zum Beispiel ein Beispieldokument. Und das kann ich auch beliebig ändern. Also, dass ich halt eine Ahnung habe, wie die Struktur der Datenbank so ist, was da so drin ist. Und jetzt kommen wir zum Spannenden. Hier unten ist eine sogenannte Spatial Index Funktion. Das ist wirklich pures JavaScript. Ich kann alles nehmen, was JavaScript so kann. Und erstelle damit meinen Geo-Index. Hier im Beispiel ist es schon so die Standardversion, ist eigentlich schon gedacht für GeoJSON, weil es ja oft das Input-Format ist. Und da klicke ich einfach jetzt auf Ergebnisse anzeigen. Und was es im Ganzen macht, ist, dass die eben Mit-Funktion sagt, tu diesen Teil in meinen Index. Und der erste Parameter ist sozusagen der Schlüssel, mit dem ich suchen will. Da es ein Geo-Index ist, suche ich mit der Geometrie. Und der Wert ist beliebiges JSON, in dem Fall einfach null der Einfachheit halber, aber es könnte alles Mögliche sein. Also ich kann jetzt da zum Beispiel auch einfach Hallo als Wert reinschreiben und wenn ich es dann nochmal abfrage, muss jetzt speichern, wenn ich dann nochmal abfrage, sieht man hier hinten als Wert Hallo stehen. So, interessant ist jetzt, dass es wird auch die Geometrie, die ursprüngliche Geometrie ausgegeben. Und hier vorne ist das eigentlich Spannende, ist der Schlüssel. Das sieht jetzt irrsinnig komplex aus, aber im Prinzip, man sieht immer, die erste Zahl ist gleich der zweiten Zahl und die dritte Zahl ist gleich der vierten Zahl. Das hat den Grund, dass ich ja von den Spielplätzen nur Punkte habe. Und das ist im Prinzip eine Bounding Box um den Punkt rum, also einen Punkt selbst. Und da ist sozusagen die erste Koordinate ist eben das Minimum und das Maximum gleich. Deswegen ist es einfach halt jetzt dieser Punkt. Und um da irgendwie so Zahlen-Dings irgendwie so kompliziert ist und keiner versteht, was ich überhaupt rede, kann man es einfach auch visualisieren. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe eine kleine Demo-App geschrieben. Und hier sieht man eben Münster. Und ich mache immer eine Anfrage von allen Daten. Sieht man, okay, das sind alle Spielplätze, die es hier so gibt. Und hier oben in der Ecke habe ich jetzt eben so ein von bis. Es ist im Prinzip eben, kann ich da jetzt meine Datenbankabfrage machen. Also zum Beispiel sage ich jetzt, ich will alles von, also offensichtlicher, wenn ich nochmal wieder alles haben will, würde ich einfach von 0,0 zum Beispiel, also da ist zum Beispiel Münster jetzt ganz bestimmt drin, da ist sich, glaube ich, jeder einig, der ein bisschen Geoverständnis hat, eben hier, man sieht keinen Unterschied, aber ich kann jetzt eben zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt nur irgendwie so die Hälfte zeigen oder so, dann mache ich jetzt hier, und wieder alles. Habe ich mich jetzt vertippt? Ah, halt, stopp. Ich brauche. Na. So. Jetzt sehe ich eben zum Beispiel, dass ich eben eine Anfrage, die eben nur bis zum Längengrad 7.63 geht eben. Sieht man hier, das sind ja nicht alle Spielplätze. Und ich habe jetzt hier in der Ecke eben auch die Zahl, dass man eben ungefähr, dass man nicht eben die Punkte zählen muss, und eben sieht, ja, es sind jetzt eben weniger, wie diese 300. So. Das Schöne ist jetzt aber, also eigentlich wäre ich jetzt quasi fertig, man sieht den Geoindex, man hat Couchbase gesehen, alles gut. Aber ich habe eben erwähnt, es ist ein verteiltes System. Und das Tolle eben an einem verteilten System ist, ich kann mehrere Server haben. Und das mache ich jetzt eben auch, und ich starte jetzt einfach halt nochmal drei andere Server, dass ich insgesamt vier habe. Und es geht ja eben um den Administrationsaufwand. Und der ist eben bei Couchbase eben, ist es eben sehr wenig. Und was ich jetzt eben tun kann ist, ich gehe jetzt hier auf Couchbase und füge die Server einfach hinzu. Ich muss einfach deren IP wissen. Das ist halt einfach Localhost. Und da kommt jetzt wieder mein Passwort ins Spiel. So. Ich füge nochmal einen hinzu. Interessant dabei ist, also ich habe die noch nicht wirklich, es werden noch keine Daten verschoben. Ich kann jetzt eben mehrere Server auf einmal hinzufügen, weil das Datenverschieben ist ja relativ aufwendig. Das heißt, ich mache das mit einem Aufwasch und verteile es dann sofort auf alle anderen Server. So, ich habe jetzt eben die Server hinzugefügt, das sind hier aufgezählt, aber es haben noch keine Daten. Das heißt, ich muss nur einen Klick machen, das Ganze nennt sich Rebalance. Und sieht man hier auch, dass hier was passiert. Jetzt werden quasi Daten von diesem einen Server auf die vier Server verteilt. Und damit ist es aber auch so, dass quasi jetzt nicht mehr jeder Server alle Daten hält, sondern wirklich nur jeder Server hält einen Teil der Daten, aber auch Backups von den Daten natürlich, wenn einer abschmiert. Aber ich zeige jetzt einmal, das Schöne quasi am Interface ist jetzt, wenn ich jetzt eben, also bei der Demo-App, gehe zurück zur Demo-App und kann jetzt eben ganz einfach zeigen, ich mache jetzt noch die gleiche Anfrage und Fernseher ein paar gesehen, das Bild hat sich ein bisschen geändert. Das liegt nur daran, dass sich die Sortierung ein bisschen geändert hat. Aber ich habe jetzt eben wieder genau die gleichen Daten, aber habe jetzt einfach vier Server abgefragt. Aber von meiner Applikation ist einfach kein Unterschied. Ich muss nichts an der Applikation ändern, sondern frage einfach wieder einen Server an und kriege aber alles Gesamtergebnis von den vier Servern. Jetzt kommen wir zum eigentlich Spannenden. Ich mache jetzt nochmal, dass wir einfach alle Daten anschauen. Weil was bei dem Verteilsystem immer passiert, natürlich, es schmiert eine Maschine ab. So, das heißt, es schmiert eine Maschine ab, Steuerung C, Maschine ist weg. Und jetzt mache ich wieder eine Anfrage. Was passiert? Jetzt fehlen halt Punkte, weil die Maschine ist weg, die Daten sind weg, klar. Ich habe bereits erwähnt, dass natürlich auch in dem Cluster dann eben die Daten trotzdem noch vorhanden sind. Das ist jetzt eben auch wieder für den Admin nur ein Klick. Das heißt, man sieht jetzt hier auch, der Server ist down. Jetzt habe ich hier drüben einen Failover-Button. Das heißt, Der Admin sagt quasi, okay, der Knoten ist wirklich kaputt. Ich will, dass das Backup hochkommt. Und das war, warum ich am Anfang diesen Haken gemacht habe. Das war, dass auch der Index repliziert wird auf die anderen Server und eine Kopie hat. Das heißt, ich klicke da jetzt drauf. Die Fehlermeldung stimmt nicht ganz. Da muss ich noch meine Kollegen fragen, warum die eigentlich kommt. Aber da klicke ich drauf und es passiert eben sofort, wenn ich jetzt wechsle, mache ich jetzt wieder eine Anfrage und ich habe jetzt aber wieder alle Daten da. Natürlich habe ich jetzt einen Server weniger, das heißt, natürlich ist jetzt von den Zugriffen her mehr Load auf den Servern und die Daten sind jetzt ungleich verteilt. Aber was ich da wiederum tun kann, ist, ich sage jetzt einfach, ich will die Daten wieder gleich verteilen und klicke eben auf Rebalance. Das hatten wir am Anfang schon mal, wo ich es auf die 4 Server verteilt habe. Verteile die Daten jetzt gleich auf die 3 Server. Jetzt habe ich einfach ein Cluster mit nur 3 Servern. Das Schöne hieran ist eben angenommen, ich habe jetzt irgendwie eine Applikation für die Foskis, dann braucht die unter dem Jahr vielleicht einen Server und wenn die Foskis ist, aber halt 10 Server, kann ich einfach während der Foskis 10 Server hinzufügen, skaliere das hoch, wenn die Foskis vorbei ist, mache ich die neuen Server wieder weg und habe alles auf einem Server. So, das war der eine Teil des Vortrags, natürlich über das verteilte System, aber ich habe gesagt, es ist auch multidimensional. Das heißt, ich kann nicht nur eben nach einer Boundingbox, nach den Geodaten so abfragen, sondern auch nach Attributen. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich will jetzt zum Beispiel auch, man sieht hier im JSON, dass auch zum Beispiel die Größe gespeichert ist. Und ich will jetzt also auch Abfragen machen können mit, gib mir alle Spielplätze in einem gewissen Gebiet, die eine bestimmte Größe haben. Das heißt, ich gebe in dem Schlüssel einfach auch die Größe aus. Also ich mache jetzt hier einfach doc. Wie gesagt, das ist einfach JavaScript. So. Und speichere das Ganze. Schau, ob es funktioniert. Und man sieht jetzt hier, dass der Schlüssel quasi 2 Werte mehr hat und es ist immer die Quadratmeteranzahl. Und wenn ich jetzt eben auf mein Interface wieder wechsle, meine Oberfläche, mache ich jetzt eben, ich will jetzt zum Beispiel eben im gesamten Gebiet, will ich jetzt alle Spielplätze haben, die bis zu 2000 Quadratmeter groß sind. Dann ist es eben der Wert 0. Das war immer eher so von, also der Minimalwert und der Maximalwert soll 2000 Quadratmeter sein. Und jetzt machen wir die Anfrage. Und jetzt sehen wir, das sind schon sehr viel weniger Spielplätze. Jetzt natürlich auch interessant zu fragen, okay, jetzt will ich einfach alle Spielplätze haben, die größer als 2000 Quadratmeter sind. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich könnte jetzt da einfach irgendwie 5 Milliarden eintragen, weil ich glaube, kein Spielplatz hier ist größer wie 5 Milliarden Quadratmeter. Aber es ist irgendwie so, es hört sich so nach einem Hack irgendwie an. Was viel geschickter ist, was ich auch machen kann eben, ich gebe einfach ein Null an. Das heißt, gib mir einfach alles, was kleiner wie, alles was, also, der Minimalwert ist 2000 und einfach alles, was größer ist, egal was es ist. Jetzt mache ich mal die Anfrage und sehe jetzt eben, genau, es sind noch diese Spielplätze. So, und wie gesagt, ich habe nicht gesagt, er ist dreidimensional, sondern er ist multidimensional. Theoretisch beliebig, aber es ist momentan vom Code her gehen nur, glaube ich, 128 Dimensionen oder so. Wobei es auch nicht empfehlenswert ist. Also das wird dann würde ich irgendwas anderes nehmen. Es ist nur so theoretische Grenzen, so mit wirklich Sinn macht das vielleicht so bis 7 Dimensionen oder so und dann wird es irgendwie, mache ich einfach einen Table-Scan und es ist schneller. Deswegen nur so als Hausnummer. Und genau, jetzt füge ich noch eine weitere Dimension hinzu. Zum Beispiel will ich jetzt wissen, ob es ein Skaterpark ist. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Problem, was bei offenen Daten öfters mal passiert. Und zwar, ist es ursprünglich eine Excel-Tabelle und die haben eben den Skaterpark nicht gespeichert als irgendwie true und false, sondern als entweder keinen Wert oder ja. Also wirklich JA ist der Wert. Und mein Index kann aber nur mit Zahlen umgehen. Aber das kann ich ja leicht konvertieren. Wie gesagt, es ist JavaScript. Ich mache jetzt einfach eine neue Variable und sage, kann man es eigentlich lesen? Ja, ich kann es auch noch vielleicht, ja. So, eine Variable Skater und ich sage einfach, wenn die Properties Skater gleich ja ist, dann gebe ich eine 1 aus, ansonsten gebe ich eine 0 aus. So, dann füge ich das eben als weitere Dimension hinzu. Drücke auf Speichern. Lass mir die Resultate anschauen. Genau. Und jetzt hier 0,0 zum Beispiel, weil da ist eben kein Skaterpark. Aber es ist eben wieder schön zu visualisieren. Und sage jetzt eben, ich will zum Beispiel alle Skaterparks. Das heißt, ich nehme jetzt eben, also es hieß ja, 0 ist kein Skaterpark, 1 ist Skaterpark. Und ich mache jetzt einfach alle Skaterparks. Das heißt, ich gehe von 1 bis 1 einfach nur. Das ist einfach halt dieser einzelne Wert. Und mache jetzt wieder egal, das kann ich hier auch machen, egal welche Größe. Und kriege jetzt hier eben zum Beispiel 7 Skaterparks. Das kann ich jetzt natürlich beliebig verbinden. Zum Beispiel will ich jetzt alle Skaterparks, die größer wie, was weiß ich, 2200 Quadratmeter sind. Genau, habe nur noch 5. Genau. Und so, kann ich noch beliebige Dimensionen hinzufügen. Was noch interessant ist, warum hier, warum hier immer zwei Werte sind, ist, ich kann wirklich auch ganze Bereiche angeben. Also zum Beispiel, wenn es um sowas geht wie Öffnungszeiten zum Beispiel, dann hat er ein Geschäft auf, was weiß ich, von 10 bis 18 Uhr. Und dann kann ich das wirklich auch ausgeben. Dann würde ich jetzt hier eben in dem Schlüssel ein Array ausgeben und eben die Öffnungszeit eben von bis. Und dann sind eben die Werte verschieden, aber dann kann ich eben trotzdem eben die Anfrage machen oder eben zum Beispiel eben alles haben, das eine Öffnungszeit hat von 14 Uhr und später zum Beispiel. Und ein Beispiel für dieses Spielplatz wäre jetzt zum Beispiel dieser Bereich hier. Das ist B und C und es hat irgendwie eine ganz irre Definition und das zeige ich kurz. Das ist dann eben hier die Spielplätze. Also A heißt für alle Altersklassen, B und C eben für ein bisschen jünger eben im Prinzip und C für Kleinkinder. Und jetzt kann ich eben zum Beispiel das eigentlich annehmen wie mit das A, da dürfen im Prinzip halt einfach alle drauf und C ist für Kleinkinder. Das heißt, ich will zum Beispiel jetzt einfach entweder alle A-Spielplätze oder ich will sogar einfach alle Spielplätze, die B oder C sind. Das ist eben auch wieder so ein Gebiet quasi. Und das kann ich jetzt eben auch wieder mit JavaScript machen und dafür fehlt jetzt tatsächlich die Zeit, das ganz ausführlich zu machen, weil es einfach jetzt schon ins ganz schönes Hacking ausartet. Aber ich fange mal kurz an und zeige mal kurz die Idee dahinter. Und weil der Witz ist, diese Werte, also ich gebe die mal hier hinten aus. Das ist mir auch, ich kann ja beliebige Werte ausgeben. Also hier mal Doc Bereich. Und zeige mal, wie irre die quasi teilweise sind, weil wie gesagt, das war eine Excel-Datei. Und es ist jetzt eben nicht ganz. Ach so, ja, Moment. Ich muss. Ach ja, genau, danke. So, also ich habe eben sowas wie B und C oder dann habe ich mal ein A oder mein A plus B, Schrägstrich C und so weiter. Und das ist irgendwie schön in Zahlen umzusetzen, hört sich schwierig an, aber ich kann wieder JavaScript nehmen und zum Beispiel kann ich da jetzt sagen, ich will jetzt erstmal nur Kleinbuchstaben haben. Also wenn man jetzt aussteigt, ist kein Problem, jetzt wird es wirklich so Low-Level-Hacking. Ich will jetzt einfach Kleinbuchstaben haben zum Beispiel und dann mache ich einfach eine ganz simple Regular Expression und sage, ich will nur die A, Bs und Cs haben. Und natürlich alle. Genau. So, jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Jetzt sehen wir eben auch wieder das Ergebnis. Genau, jetzt habe ich hier zum Beispiel eben schön A, B und C aufgeteilt und diese komischen Zeichen dazwischen. Und das könnte ich dann eben noch von bis Späße machen und so weiter. Aber, also ich denke, man kriegt grob die Idee, wie es dann so weitergeht und so weiter, aber das Schöne ist eben, ich kann komplett JavaScript verwenden. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Präsentation und danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke Volker für diese Präsentation. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum?
Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen. Das erste ist, nach welchem Algorithmus werden die Daten, vor allem auch räumlich eventuell gesehen, auf die verschiedenen Server verteilt? Und zweitens eine Verständnisfrage. Kann ich nur Abfragen auf Dokumentelemente machen, die ich im Index habe?
Genau, also die erste Frage ist, wie die verteilt werden. Im Moment ist noch so, dass im Moment werden im Prinzip nur die Dokumente verteilt und der Index wird pro Server aufgebaut tatsächlich. Also wo wirklich die Daten sind, wird der Index aufgebaut. Und deswegen ist es im Moment noch so, dass die einfach halt mit einer Hash-Funktion werden die Dokumente per ID verteilt und einfach der Index aufgebaut.
Also genau. Nicht räumlich?
Genau, im Moment noch nicht. Das ist natürlich so, in Zukunft macht es natürlich Sinn und wäre wünschenswert, aber es ist noch in ferner Zukunft und jetzt, genau. Und zweiten Frage, genau. Ich kann nur Dokumente abfragen, die im Index sind. Das hat aber den Sinn, dass ich jetzt zum Beispiel könnte ich jetzt einfach in eine sogenannte Datenbank, oder also bei Couchbase heißt es Bucket, könnte ich zum Beispiel alle offenen Daten von Münster speichern zum Beispiel. Und dann am Anfang bei der If-Abfrage nur die Spielplätze sind abfragen und da mein Index aufbauen. Das heißt, ich kann wirklich komplett verschiedene Indexe auf meine Daten aufbauen. Deswegen, genau.
Ja, das war jetzt für die Präsentation ein ziemlich kleiner Datensatz. Also wenn ich jetzt einen großen Datensatz habe und mir schmiert ein Server ab, während dieses Reloads, während ich das umprojiziere auf die anderen Server, sind die Server denn noch von außen zu erreichen? Also kann ich die Abfrage trotzdem machen? Ist das
genau gepuffert? Also das ist ohne dem Buzzword always on, ist es quasi. Das heißt, diese ganzen Operationen gehen auch die ich gezeigt habe mit dem Failover unter dem Rebalance, währenddessen funktioniert die Datenbank weiter. Ich kann Daten einfügen, ich kann eben Queries machen, eben einen Index abfragen. Und es war eben, ich klicke eben erst dieses Failover, das heißt quasi einfach, dass ich dem System sage, der Server ist weg, und eben durch diesen Klick am Anfang im Setup habe ich gesagt, mit zu den Index auch, mache quasi Backups von dem Index auch auf den anderen Servern, das heißt, es ist nach dem Klick sofort verfügbar. Und dann habe ich eben diesen Schritt, der eine Weile dauert, mit dem Verteilen neu, das dauert eben eine Weile, und da wird er wieder eben schön verteilt, aber ich habe quasi mit einem Klick sofort wieder alle Daten da. Genau.
Halt, wir brauchen. Das macht Sinn, sorry. Gibt es denn eine Auto-Failover-Funktion, wenn Server ausfällt und ein Admin mal nicht in den nächsten zwei Stunden
kommt? Genau, also es gibt eine Auto-Failover-Funktion, die ist aber stark begrenzt, die ist so begrenzt, dass immer nur wirklich ein Server auto-gefailovert werden kann. Weil das Problem ist, man endet in so einem Fall oft in so einem Cascading. Das heißt, es fällt ein Server aus. Es ist irgendwie ein Switch oder so kaputt und dann fallen mehrere Server aus und dann bringen die sich gegenseitig nach unten und dann ist so eine Kettenreaktion und dann ist irgendwie alles weg. Und es ist auch generell wenig zu empfehlen. Also ich würde lieber machen, das Auto-Failover deaktivieren und einstellen. Es gibt auch so, dass mir eine E-Mail geschickt wird oder einfach ein Admin, wie eine E-Mail und eine SMS, und dann tut der lieber von Hand draufklicken, weil eben das Problem ist, wenn irgendwie dann fünf Server auf einmal ausfallen, ist meistens ja ein richtig großes Problem, wo man einen Admin braucht. Es gibt's, aber ist meines Erachtens wenig empfehlenswert, weil das eben ja, wie gesagt, oft schief geht oder eben sehr begrenzt ist und dann, ja, man lieber einen normalen Admin hat. Da war noch mal eine Frage.
Die Frage geht in die gleiche Richtung, und zwar normalerweise will ich ja ein System haben, dass, wenn ein Server wegkickt, dass ich das gar nicht merke als Anwender. Eine Verteilung der Daten so, dass quasi, wenn ein Server da ist, alle Daten immer noch bei fünf Instanzen, vielleicht in vieren vorhanden sind. Ist sowas angedacht?
Eigentlich gute Frage. Lisa, da ist das, das habe ich mir angedacht mit diesem Auto-Failover, aber es ist eben, ich würde sagen, in einem Verteilungssystem genau das, was man haben will, aber es ist technisch einfach, fliegt einem das immer um die Ohren. Also wenn man es irgendwie automatisieren will, dann ist es dann lieber so, dass man es quasi tatsächlich auch es ist auch so, es gibt auch für alles gibt's REST APIs, das heißt, normal würde man dann einfach quasi würde ich auch einfach Skripte selber schreiben, die wirklich für die Umgebung angepasst sind. Das heißt zum Beispiel, ich weiß irgendwie, dass es passiert irgendwie, dass ein Server down geht, dann macht er quasi automatisch, wenn es mein Monitoring merkt und der Admin ist gerade daheim, dann mache ich einen Auto-Failover selber und so. Aber ich würde es wieder außerhalb der Datenbank wirklich machen, weil es eben schon oft etwas spezifisch wirklich für die Infrastruktur und so weiter ist. Da wäre eben meine Empfehlung, ich würde es quasi eben selber programmieren. Ist zwar nicht komfortabel, aber entspricht mehr der Wirklichkeit, würde ich sagen. Ja.
Ja, wenn da sonst keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, danke nochmal Volker für den Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Und hier gibt's gleich das nächste über Vektorteils.